Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Er hat in den Umfragen Bestwerten und galt aber als jener SPÖ-Minister, der für ÖVP und NEOS am Anfang ein regelrechter Gott sei bei uns gewesen ist. Die Rede ist von Finanzminister Markus Matterbauer, den ich hier jetzt herzlich begrüßen darf. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Bevor wir zur Budgetsituation und allen kommen, möchte ich eben zu dem, was ich in der Intro gesagt habe, weil es ist ja erst das Interview hier bei uns. Es hat am Anfang geheißen, ui, da kommt jetzt der, keine Ahnung, Kommunist, Marxist ins Finanzministerium. Da hatten NEOS und ÖVP die ärgsten Vorbehalte und plötzlich gibt es von der ÖVP hinter den Kulissen viel Lob für Sie. Wie haben Sie das gemacht?
Indem ich meinen Job so angelegt habe, wie ich meine Jobs vorher angelegt habe. Ich war 17 Jahre lang am Wirtschaftsforschungsinstitut für Konjunktur und Prognosen zuständig. Ich war 14 Jahre in der Arbeiterkammer Chefökonom und dort habe ich es immer so angelegt, dass man als Experte auftritt auf Basis der Fakten und dann natürlich seine politische Meinung auch dazu sagt. Und das habe ich auch in den letzten Wochen gesagt und ich glaube, das hat geholfen.
Dass man das vielleicht erklärt, Sie stehen wirtschaftspolitisch eher links, nur na, Sie sind ja auch, vielleicht, dass Sie es auch in Worten dann fassen, aber Sie sind quasi, wenn etwas ausgemacht ist, ist es ausgemacht.
Zunächst ist das Wichtige, dass man die Fakten ernst nimmt, alle Tatsachen auf den Tisch und auf Basis dieser Fakten agiert. Dann kann man unterschiedlicher Meinung sein inhaltlich und als Linker wird man mehr auf Verteilungsgerechtigkeit achten, auf Frauen- und Kinderrechte, auf Klimaschutz etc. Und als Rechter hat man einen anderen Zugang und dann versucht man sich zu einigen und die Einigung ist das Regierungsübereinkommen und das setzen wir jetzt um. Meine Aufgabe ist jetzt, das Budget zu sanieren. Das werde ich auf Basis der Daten und Fakten machen, auch auf Basis meiner politischen Meinung, aber vor allem auf Basis des Regierungsübereinkommens.
Mhm. Kommen wir zum Budget, weil das ist natürlich eine Mammutaufgabe, Herkulesaufgabe, wie immer man das jetzt bezeichnen will. Und das verstört jetzt sehr, sehr viele Menschen, weil man hat den Eindruck, dass jede Woche eigentlich die Zahlen korrigiert werden und zwar zum Schlechteren, dass das Budgetdefizit eben immer größer und größer und größer wird. Wie groß ist es denn jetzt und sind diese 4,7%, die uns zuletzt genannt wurden, jetzt die tatsächlichen Zahlen oder wird das noch einmal korrigiert werden müssen? Also Defizit im Vergleich zum BIP, 4,7%.
Ja, jetzt ist es zunächst so, dass in den 6 Wochen, wo ich da bin, sich wirklich die Zahlen auch für mich immer schlechter dargestellt haben. Also wir sind auf viele Dinge draufgekommen, die wir uns vor 6 Wochen noch nicht ausgemalt hätten. Wir haben ein Riesenbudgetproblem. Eine wichtige Neuinformation war das Defizit von Bund, Ländern und Gemeinden im vergangenen Jahr. Und das sind diese berühmten 4,7% der Wirtschaftsleistung, also mehr als 20 Milliarden Euro Defizit im vergangenen Jahr.
Was eine enorme Summe ist.
Auf der anderen Seite hatten wir solche Budgetdefizite zum Beispiel auch nach der Bankenkrise 2009. Ja, also um das ein bisschen in Relation zu stellen. Jetzt ist es aber so, dass aufgrund der schlechten Wirtschaftslage, die Wirtschaft wächst nicht, die Beschäftigung wächst kaum, die Einkommen wachsen nicht sehr stark, auch im heurigen Jahr etwa das Abgabenaufkommen, das Steueraufkommen, das ja direkt an der Beschäftigung hängt, auch sich schwächer entwickelt. Das heißt, wir müssten damit rechnen, dass ohne Budgetsanierung das Defizit noch einmal deutlich gestiegen wäre gegenüber dem vergangenen Jahr, um mehrere Milliarden Euro. Mhm. Das heißt, unsere Ausgangsbasis ist jetzt noch einmal schlechter. Und auf Basis dieser neuen Situation versuchen wir jetzt, das Budget zu sanieren. Das heißt aber, es geht nicht so schnell, wie wir noch vor 6 Wochen geglaubt haben. Auch deshalb, weil wenn wir jetzt zu rasch Ausgaben kürzen würden oder Steuern erhöhen würden, wir die Beschäftigung weiter verschlechtern würden und uns selber sozusagen ins Knie schießen würden.
Dazu möchte ich dann eh noch kommen, weil Sie da selbst sagen, vor 6 Wochen dachte man oder sogar vor 2 Monaten, als damals noch ÖVP und FPÖ diesen Sanierungspfad fürs erste Jahr in Brüssel eingemeldet haben, dass man mit diesen 6,4 Milliarden auf unter 3% kommen würde oder die 3%, die die Maastricht-Kriterien ausmachen, erreichen würde. Das ist jetzt utopisch, oder?
Das ist ausgeschlossen, weil die Ausgangssituation jetzt viel, viel schlechter ist. Mhm. Wir setzen jetzt ein Maßnahmenpaket, das zwar nicht ident ist mit den 6 Milliarden, die damals verhandelt wurden, sondern in vielen Bereichen angepasst wurden, aber von der Größenordnung her ähnlich ist. Gut, also 6,3 Milliarden Euro setzen wir jetzt um. Das wird aber nicht dazu führen, dass wir heuer diese magische Grenze von 3% der Wirtschaftsleistung, Budgetdefizit von 3% der Wirtschaftsleistung erreichen. Wir werden heuer deutlich drüber sein, werden auch nächstes Jahr drüber sein. Aber für mich ist es wichtig, dass wir einen klaren Plan verfolgen, wie die Budgetsanierung schrittweise gelingt. Es ist auch für die Europäische Kommission nicht ganz entscheidend, in welchem Jahr. Es geht nur darum, dass wir das Defizit markant abbauen. Und da bin ich recht zuversichtlich, dass uns das gelingen wird.
Sie haben jetzt die Europäische Union angesprochen. Da gab es ja auch lange Zeit eine Debatte darüber, was würde ein EU-Defizitverfahren überhaupt bedeuten. Was würde es bedeuten und wird das jetzt nicht auf jeden Fall kommen?
Ja, ich habe mit großer Verwunderung immer wieder gesehen, wie dieses Defizitverfahren diskutiert wird. Also es wurde der Eindruck erweckt, Brüssel würde dann Budgetpolitik in Österreich machen.
Das waren wir unter Kuratel, wie Griechenland.
Ja, wie Griechenland. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Also es ist ganz weit weg von der Realität. Wir werden ein derartiges Verfahren bekommen, weil das Budgetdefizit im vergangenen Jahr, 2024, deutlich über diesen 3% war und auch heuer über 3% sein wird. Deshalb wird dieses ÖD-Verfahren eingeleitet werden. Im Juli wird es auf europäischer Ebene beschlossen werden. Was bedeutet es? Es bedeutet im Wesentlichen, dass wir in engerem Informationsaustausch mit der Europäischen Kommission sind. Die Europäische Kommission will dann im Zuge dieses Verfahrens von uns wissen, wie verringern wir das Defizit schrittweise, und wir werden Ihnen die Maßnahmen dann darstellen. Das wird im heurigen Jahr besonders leicht sein, weil wir ja Ende Juni dann im Parlament das Doppelbudget 2025 und 2026 beschließen mit umfangreichen Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen. Und das werden wir der Kommission dann präsentieren. Die werden sagen, okay, das können wir nachvollziehen. Also ist der erste Informationsaustausch positiv erledigt. Und dann in den Folgemonaten wird es weiter. Also ich habe überhaupt keine Angst vor dem Defizitverfahren. Wir sind ja ohnehin im laufenden Austausch mit der Europäischen Kommission. Für mich ist nur wichtig, dass das Defizitverfahren vielleicht sogar die Rolle des Finanzministers stärkt in der Regierung, weil sozusagen klar ist, das ist ein wesentlicher Punkt. Wir müssen das Defizit nach unten bringen. Mhm. In dem Sinn empfinde ich es ein bisschen als Unterstützung für meine Position.
Aber gleichzeitig ist es nicht so, dass die EU Ihnen Folterschrauben anlegt, wenn Sie nicht innerhalb eines Jahres auf diese 3% kommen, weil das einfach nicht realistisch ist.
Überhaupt nicht. Wir müssen in ein paar Jahren, und das legen wir jetzt dann gemeinsam fest, oder wir sagen es der Europäischen Kommission, wie unser Pfad ist. Wir werden nicht sieben Jahre lang brauchen, sondern...
Aber es könnte in der Theorie.
Theoretisch ist das möglich, aber wir werden das innerhalb weniger Jahre hinbekommen, sofern die wirtschaftliche Lage halbwegs stabil bleibt, muss man dazu sagen. Und in dieser Zeit sind wir im Austausch mit der Kommission. Aber jede Entscheidung, jede Budgetentscheidung wird in Wien oder in Österreich getroffen und sicher nicht in Brüssel.
Jetzt fragt sich jeder, wenn die Zahlen permanent korrigiert wurden, wie kann dann diese Budgeterstellung überhaupt noch funktionieren? Also wird es nicht so sein, dass es dieses Jahr zwar noch klappt, weil es ja nur darum geht, es ein bisschen nach runter zu drücken, aber dass man nächstes Jahr dann mehr brauchen wird?
Zunächst ist es
wenn
so,
die Wirtschaft nicht anspringt.
Unser Prinzip ist zunächst, alle Fakten auf den Tisch. Also ich werde auch in der Budgetrede klar darstellen und sagen, was Sache ist, wie die Lage ist, wodurch sie beeinflusst wird.
Schönen.
Es wird sicher nichts geschönt von meiner Seite. Das kann ich Ihnen versichern. Ich habe Jahrzehnte als Experte in der Wirtschaftsforschung gearbeitet. Ich wüsste auch nicht, warum ich irgendwas schönen sollte, sondern das ist ja der Beginn der Sanierung, zu sagen, wie sind die Fakten. Und erst auf dieser Basis kann die Sanierung beginnen. Das Zweite ist, wir können die Budgetsanierung für die nächsten 2, 3, 4 Jahre immer nur auf Basis der aktuellen Wirtschaftsprognosen machen. Das ist das, an dem wir uns anhalten.
Die ja auch wiederholt korrigiert
wurden. Die laufend korrigiert wurden. Also fürs vergangene Jahr war im Oktober 2023 die Prognose für 2024 plus 1,2% Wirtschaftswachstum. Jetzt sind es minus 1,2, ist eine andere Welt. Das heißt, ich kann es nur auf Basis der aktuellen Prognosen. Ich möchte es aber den Wirtschaftsforschern auch nicht vorwerfen. Wer kann schon in die Zukunft blicken? Ja? Also es sind gewisse Annahmen dahinter. Auf dieser Basis sanieren wir das Budget. Wenn die Wirtschaftslage deutlich schwächer wird, weil der Herr Trump sich wieder irgendwas Neues einfallen lässt und wir Finanzmarktprobleme auf der ganzen Welt bekommen, was auch immer, dann ist eine neue Ausgangsbasis. Aber das trifft ja dann die gesamte Europäische Union und dann wird im Rat der Finanzminister diskutiert werden, wie reagiert man drauf. Aber mein Credo ist immer, auf Basis der aktuellen Faktenlage zu schauen, was können wir tun. Und wenn sich die Welt ändert, dann werden wir flexibel darauf reagieren müssen.
Sie haben ja vorher schon angesprochen, dass man natürlich auch aufpassen muss, dass man die Wirtschaft jetzt nicht komplett abwirkt. Was wir jetzt natürlich schon sehen, ist immer mehr Firmenpleiten. Das bedeutet natürlich auch immer stärkere Arbeitsplatzverluste und einen Teufelskreis, der in Gang gesetzt wird. Reichen die Maßnahmen, die Sie setzen, also jetzt nicht Sie als Person, sondern die Regierung, um den Wirtschaftsstandort anzukurbeln, weil Deutschland geht da viel mehr in die Vollen.
Das ist richtig. Zunächst ist noch einmal wichtig
zu... Mit einem konservativen Kanzler, muss ich dazu sagen.
So wie bei uns.
Aber
mit sozialdemokratischer Regierungsbeteiligung. Mhm. Deshalb erhoffe ich mir auch sehr viel von den Deutschen. Und ich halte ganz viel von diesem 500 Milliarden Investitionspaket in die Infrastruktur und in den Klimaschutz. Das wird für Deutschland ganz, ganz wichtig sein. Jeder, der in Deutschland mit der Bahn unterwegs ist, weiß, dass man diese Milliarden ganz dringend braucht. Und wird aber auch für Österreich sehr positiv sein, weil wir haben viele Baufirmen, aber auch Gleisbaumaschinenfirmen oder andere, die davon profitieren werden. Also wir werden profitieren von diesem deutschen Paket. Ich selber habe in Österreich im Moment nicht die Kassen, die mir ermöglichen, sozusagen so etwas Ähnliches zu machen. Aber wir haben zeitgleich mit der Sanierung des Budgets einige Offensivmaßnahmen beschlossen, zum Beispiel am Arbeitsmarkt zusätzliche Qualifizierungsmittel. Wir haben ja das Phänomen, dass viele Betriebe noch immer offene Stellen haben, qualifizierte Leute suchen, gleichzeitig steigt aber die Arbeitslosigkeit. Und unser Ziel muss es sein, die Arbeitslosen so rasch wie möglich zu diesen Firmen zu bringen, im Interesse der Beschäftigten, weil deren Einkommen verdoppelt sich, wenn sie vom Arbeitslosen ins Einkommen, aber auch in meinem Interesse als Finanzminister, denn wenn man einen Job hat, dann zahlt man Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuer und so weiter. Das heißt, das Budget profitiert davon.
Da ist ja auch immer wieder die Debatte, Sie haben es jetzt angesprochen, der Mobilität, weil es gibt einzelne Bundesländer, wo gewisse Jobs nicht mehr vorhanden sind und in anderen Bundesländern werden genau diese Jobs aber gesucht. Sind Sie dafür, dass man da die Mobilität der Arbeitnehmer...
Die Arbeitnehmer sind dann mobil zu einem guten Job, wenn erstens das Einkommen passt und die Arbeitsbedingungen. Das ist aber bei vielen, sagen wir, Industriejobs der Fall. Dort ist das Einkommen relativ hoch. Aber ich brauche ja nicht nur den Job, ich brauche eine Gelegenheit zu wohnen zum Beispiel. Wohnungen sind in vielen Teilen Österreichs sehr, sehr knapp, weil der geförderte Wohnbau nicht ausreichend umgesetzt wurde. Möglicherweise braucht man auch einen Job für die Partnerin oder den Partner oder man braucht einen Kindergartenplatz für die Kinder. Also es hängt nicht nur am Job. Und es ist schon so, dass die Firmen, die jetzt dringend Leute suchen, von der Politik unterstützt werden sollen, auch vom AMS, aber sie müssen sich auch selber bemühen, attraktiv für diese Leute zu sein. Ich selber bin in einer Werkswohnung aufgewachsen in den 1970er Jahren. Da war Arbeitskräfteknappheit und die Firma hat Wohnungen gebaut, weil sie dringend Arbeitskräfte suchte. Und so werden die Firmen auch schauen müssen, dass sie die Leute bekommen.
Jetzt gibt es auch viele, die sagen, okay, das Budgetdefizit ist enorm, jeder muss einen Beitrag leisten, aber, und ich weiß, Sie sind ja auch links und bekennend links, also kann Ihnen das nicht fremd sein, Sie kennen die Debatte, aber warum müssen zum Beispiel die Banken nicht einen höheren Beitrag zahlen?
Also ich möchte zunächst sagen, ich kann nicht mehr als 6 Milliarden Euro im heurigen Jahr und mehr als 8 Milliarden dann zusammengerechnet im kommenden Jahr an Staatsausgaben einsparen und an Steuern erhöhen, ohne dass irgendwer merkt. Das geht nicht. Ja, das sind so riesige Beträge. Jeder wird es merken. Alle Bevölkerungsgruppen werden betroffen sein. Und ich finde, es ist auch fair, das zu sagen.
Ja? Ich glaube, es ist wichtig, das zu sagen, weil
alle werden betroffen sein. Also gleichzeitig haben wir uns bemüht, die sozusagen sich leichter tun, stärker zu belasten. Und da kommt jetzt die Bankenabgabe, die Sie ansprechen, ins Spiel.
Weil Sie auch vorher die Bankenkrise, es können sich natürlich viele noch erinnern, dass...
Die Banken wurden vom Staat gerettet Und da wurde ja die erste Bankenabgabe dann eingeführt, völlig zu Recht, finde ich. Und jetzt ist es so, dass die Bankengewinne auch aufgrund der EZB-Zinspolitik so enorm gestiegen sind in den letzten Jahren. Wir hatten 10, 11, 12, 13 Milliarden Euro pro Jahr Bankengewinne. Und deshalb ist es nur recht und billig, dass die Bankenabgabe jetzt erhöht wird, angesichts dieser enormen Gewinne. Und angesichts der Tatsache, dass die 350 Millionen Euro, die jetzt von den Banken ins Budget kommen, ganz, ganz dringend gebraucht werden.
Was ja, Ähnliches ist das gilt, nicht eigentlich zu wenig? Und ist nicht eigentlich der Beitrag auch der Energiekonzerne, die ja auch Rekordgewinne gemacht haben, die ja auch Rekorddividenden auszahlen konnten, hätte man da nicht bei beiden?
Ja, jetzt kommen von den Banken zusätzlich 350 Millionen, von den Energiekonzernen zusätzlich 200 Millionen. Und diese 550 Millionen waren in den Regierungsverhandlungen schon ganz hart zu erkämpfen. Ja, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Interessen zwischen den drei Regierungsparteien. Aber ich bin ganz froh um 550 Millionen. Das hilft mir jetzt wirklich viel im Budget und ist auch gerecht aus meiner Sicht. Weil nur so kann ich argumentieren, dass zum Beispiel auch die Pensionistinnen und Pensionisten einen Beitrag leisten müssen. Es ist unweigerlich, muss das der Fall sein, aber ich kann sagen, ja, die Banken zahlen aber auch ihren gerechten Anteil.
Das ist diplomatisch ausgedrückt was anderes, was Ihnen ja immer ein Anliegen war, auch der SPÖ immer ein Anliegen war. Ich weiß, dass es ÖVP und NEOS gleichermaßen ablehnen, wäre eine Vermögens- und Erbschaftssteuer für Millionäre. Ich weiß, dass Sie dafür sind und dass es nicht machbar ist. Das ist gar nicht meine Frage jetzt, sondern das Argument dagegen war immer, dass man da eh nichts rausholen könnte.
Na, das ist nicht der Fall. Also wenn man nur über eine Erbschaftssteuer zum Beispiel jetzt theoretisch in unserem Fall nachdenkt, die für Erbschaften über 1 Million sind, dann sind zwar ganz wenige Leute in jedem Jahr betroffen, aber die erben sehr, sehr viel. Ja, wir haben ja Milliardenerbschaften in den letzten Jahren auch gehabt. Mhm. Und deshalb wird eine Erbschaftssteuer, selbst wenn sie sozusagen nur wenig Erbschaften betrifft, doch ein Volumen haben, das je nach Ausgestaltung in der Gegend von 1 Milliarde ist. Also das ist ganz viel Geld natürlich.
Ja. Das wäre sehr viel Geld, da wird mir dann immer erklärt, aber nein, weil die gehen dann alle in Stiftungen nach Liechtenstein oder auf die Cayman Islands oder ich weiß nicht wohin und das könnte der österreichische Finanzminister nie.
Ja, bei den Erbschaften würde das nicht der Fall sein, weil man stirbt und dann ist sozusagen sind die Nachkommen erbschaftssteuerpflichtig. Das Thema würde sich bei einer Vermögenssteuer stellen, dass da versucht wird auszuweichen. Da müsste man wieder überlegen, wie man das sozusagen hintanhalten kann. Aber dieses Phänomen gibt sicher. Dennoch würde auch bei einer Vermögenssteuer ein Milliardenaufkommen erzielt werden. Ich würde das für vernünftig halten, für sozial gerecht und wirtschaftlich vernünftig. Aber darüber gibt es in der Regierung keine Einigung. Und deshalb wird es jetzt in dieser Legislaturperiode nicht kommen, sondern erst in der nächsten.
Es wurde, Sie haben es jetzt selber gesagt, Sie werden auch bei Ihrer Budgetrede ganz offen sagen, dass jeder einen Beitrag leisten wird müssen, dass es jeder spüren wird, dass das natürlich ein schlimmes Sparpaket wird. Wie erklären Sie sich, dass der Vorgängerregierung offenbar nicht klar war, welche Schulden sie da anhäuft?
Ja, da tue ich mir offen gestanden ein bisschen schwer, das zu erklären. Also es ist schon in der Covid-Krise, aber dann noch einmal in der Teuerungskrise, war irgendwie das Geld abgeschafft. Ja, man hat Geld hinausgeschmissen. Wir haben Förderungen, die an die Bestverdienenden gegangen sind und zwar zigtausende Euro für irgendwelchen neuen Heizkessel. Jetzt finde ich es sinnvoll, dass man das sozusagen weg aus Gas und Öl kommt, aber es wurden Förderungen ausgezahlt, die
an die Falschen teilweise.
Zum Teil an die Falschen und die so groß waren, dass wir uns das einfach nicht in diesen Dimensionen nicht leisten können. Und jetzt gibt es viele andere Beispiele auch dafür. Es war in dem Sinn unverantwortlich, als man nicht sozusagen an die Budgetfolgen gedacht hat. Ich muss jetzt an die Budgetfolgen denken und das Budgetdefizit wieder so verringern, dass es akzeptabel ist.
Im Anschluss an unser Interview wird dann auch das Interview, das ich vorab aufgezeichnet habe, ausgestrahlt mit der ehemaligen Klimaministerin Gewessler, die ich natürlich auch gefragt habe, wie das Ganze hat sein können und die Überförderungen und Sonstiges. Die erklärt das jetzt irgendwie mit, die Länder und Gemeinden hätten so viel Schulden gemacht.
Es sind schlussendlich alle Gebietskörperschaften, die ein deutlich höheres Defizit im vergangenen Jahr hatten, als vereinbart war und als auch ökonomisch vernünftig ist. Also ich möchte, es war der Bund, es waren die Länder, es waren die Gemeinden, zum Teil aus den gleichen Gründen, weil die wirtschaftliche Entwicklung schlecht war und deshalb die Einnahmen auch bei den Gemeinden und bei den Ländern sich schlecht entwickelt haben und zum anderen, weil die Ausgaben stark gestiegen sind. Ich möchte aber möglichst wenig sozusagen in die Vergangenheit schauen, weil ich muss mich mit der Gegenwart beschäftigen. Das fordert mich ausreichend und mein ganzes Ministerium. Und ich möchte in die Zukunft schauen, nämlich wie können wir das Ganze sanieren und wie können wir wieder sozusagen ein bisschen Zuversicht und Aufbruchstimmung in Österreich erzeugen.
Dazu wollte ich nämlich jetzt kommen. Das ist noch wichtig, diese Zuversicht und Aufbruchstimmung, weil Sie wissen als Ökonom besser als ich, dass der Markt natürlich auch viel mit Psychologie zu tun hat und auch das Konsumverhalten des Einzelnen. Jetzt hören natürlich die Menschen, egal ob Unternehmer oder Einzelner, die ganze Zeit von diesen Wahnsinnsdefiziten, kriegen auch Angst vor der Zukunft, ob sie alles halten können. Wie kommt man aus dieser Spirale raus? Also wie wollen Sie den Menschen wieder Zuversicht geben?
Natürlich, ich kann die Realität nicht leugnen. Ja, wir müssen heuer 6 Milliarden einsparen. Das ist so. Aber ich kann gleichzeitig sagen, dass Österreich eins der wirtschaftlich stärksten und auch sozial stärksten Länder der Welt ist und dass man das von unserem hohen Niveau aus natürlich schaffen kann, wenn alle sozusagen bereit sind, ihren Beitrag zu leisten. Aber
das können
eben
wir
alle
halten, unser quasi Sozialsystem.
Ja, wir sind stolz auf unseren Sozialstaat. Wir glauben, dass wir ein hervorragendes Gesundheitssystem haben. Überall gibt es Möglichkeiten, das zu verbessern. Wir müssen da und dort jetzt bei den Leistungen ein bisschen vorsichtiger sein, klarerweise. Aber wir wollen an dem System festhalten, weil es eines der besten Sozialsysteme der Welt ist. Und Österreich ist auch eines der wirtschaftlich stärksten Länder der Welt. Das heißt, wir können das natürlich schaffen, sofern die Stimmung so ist, dass sich alle dessen bewusst sind, erstens, dass sie selber auch beitragen werden zur Sanierung und zweitens, und das ist ganz entscheidend, dass diese Sanierung für gerecht gehalten wird von der Bevölkerung. Weil wenn ich das Gefühl habe, irgendwer, der viel mehr verdient als ich, muss nicht beitragen, dann schwindet meine Bereitschaft beizutragen. Also für mich ist ganz wichtig, es sind nicht nur alle betroffen, sondern auch die Verteilung ist gerecht dieser Lasten. Und daran arbeite ich. Und ich glaube, daraus entsteht zunächst Verständnis für die Politik. Und das ist einmal die wichtigste Voraussetzung. Aber wenn wir klar darstellen, dass wir das Defizit auch verringern können in dieser gemeinsamen Kraftanstrengung, dann kann auch sowas wie Zuversicht entstehen. Und ich versuche, meinen Beitrag dazu zu leisten.
Wie sehr spielt da jetzt Donald Trump eine Rolle? Wir haben gesehen, wie sein teilweise wird ihm jetzt auch Insiderhandel unter Umständen vorgeworfen von Demokraten. Es liegt auf der Hand. Mit seinen Zöllen. Jetzt weiß man nicht, er hat es jetzt für 90 Tage gegenüber Europa ausgesetzt, man weiß aber nicht, was ihm als nächstes einfällt. Wie sehr sind wir da abhängig von der Erratik des US-Präsidenten, von den Folgen, die sich China einfallen lässt und Co.? Nicht nur aus Österreich, sondern
ich war letzte Woche, Freitag und Samstag, beim Rat der Finanzminister in Warschau und das war das bestimmende Thema dort. Erstens, was kommt aus den USA? Niemand weiß, wie die Wirtschaftspolitik dort ausschaut. Es ist unverantwortlich erratisch, bringt so einen Tag so, einen Tag so. Es führt zu enormer Unsicherheit auf der ganzen Welt und wir sehen das auf den Finanzmärkten. Aber zum Zweiten, und das möchte ich schon positiv hervorheben, die EU ist ziemlich geeint in dieser Frage. Und wir haben auch dort sozusagen uns darauf verständigt, dass Europa mit einer Stimme sprechen soll, dass wir hart gegenüber den US-Zöllen, aber verhandlungsbereit agieren. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass Europa dieses Signal gibt, bei uns gibt es nichts Erratisches. Wir fühlen uns an internationale Vereinbarungen gebunden. Wir wollen Politik machen, die vernünftig ist und nachvollziehbar ist und nicht jeden Tag anders. Und dieses Zeichen sozusagen des Vertrauens und der Stabilität ist, glaube ich, ganz entscheidend. Aber klar, wir können die Amerikaner nicht davon abhalten, Politik auf ihre Weise zu machen oder diesen Präsidenten nicht davon abhalten. Wir müssen in Europa nur versuchen, sozusagen vernünftig, auf Basis von Fakten und Daten und gemeinsam vor allem zu regieren. Und das gelingt, glaube ich, relativ gut.
Und muss Europa da nicht auch endlich autarker werden, also auch in der Wirtschaftspolitik und auch gegenüber China zum Beispiel?
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Europa ist einer der stärksten Märkte der Welt, ja? Mit 500 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen, mit enormer Wirtschaftskraft. 80% der in Europa hergestellten Güter und Dienstleistungen werden in Europa verbraucht. Das heißt, unsere größten Handelspartner sind wir selber. Mhm. Und wir müssen uns auf diese Stärken besinnen und sagen, wir haben das überlegene Wirtschaftsmodell, wir haben das europäische Sozialmodell, das überlegen ist, sowohl gegenüber Asien als auch gegenüber Amerika, auf die eigenen Stärken besinnen, schauen, dass wir investieren, zum Beispiel in die Energiesysteme, Energienetze, erneuerbare Energien, schauen zu investieren in die Mobilität. Und das kann Europa selber tun, aber wenn wir uns trauen. In die Digitalisierung, in die Bildung. Wir haben so viele Bereiche, wo Bedarf ist. Das können wir selber tun, mit mutigen Schritten nach vorne und wieder mit ein bisschen Maßnahmen, die den Menschen hier auch Hoffnung machen, damit man nicht dauernd hören, was jetzt in Washington gerade entschieden wird oder was in China entschieden wird, auf die eigenen Stärken besinnen.
Ich komme ganz zum Abschluss noch zu Ihnen und diesem Wechsel vom Experten in eine Bundesregierung, eben zum Finanzminister. Haben Sie sich schon eingelebt und wie stark ist der Unterschied zwischen den zwei Welten?
Ja, es ist eine ganz andere Welt, muss ich sagen. Und vieles ist für mich ungewohnt, weil ich bislang nicht in dieser Politikwelt gelebt habe. Ich finde es aber sehr interessant und glaube, dass ich meinen Beitrag leisten kann, aber halt meinen Beitrag auf Basis dessen, was ich kann. Das ist sozusagen diese Expertenrolle. Ich habe mich über Jahrzehnte mit Budgetfragen und Wirtschaftsfragen beschäftigt und ich versuche sozusagen das einzubringen. Das ist das, was ich gut kann. Und an manche vielleicht am Anfang eigenartig wirkende Dinge im Politikleben wird man sich dann gewöhnen. Mir macht es großen Spaß.
Was war das Eigenartigste, was Sie erlebt haben?
Das Eigenartigste ist natürlich, ich komme gerade aus Warschau, ja, da wird man herumgeführt durch Warschau mit einem eigenen Mercedes, der am Rollfeld auf einem wartet. Das finde ich eigenartig, komisch. Okay. Und ich wüsste eigentlich nicht, warum ich nicht mit dem Flughafenbus zum Gate fahren könnte. Aber das ist halt oft so und das gehört wahrscheinlich dazu. Man muss sich gar nicht dran gewöhnen.
Gut, dann vielen Dank für dieses Interview, Herr Minister.
Gerne.
Und wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach geht es dann mit der ehemaligen grünen Klimaministerin Leonore Gewessler weiter. Und die werde ich schon fragen, ob sie nicht viel Glaubwürdigkeit verspielt hat mit den Grünen, eben wegen dem Budgetdefizit und ob sie nicht ihre eigenen Wähler oder zumindest jene Wähler, die sie erreichen wollte, überfordert hat in den 5 Jahren Regierungsbeteiligung der Grünen. Bleiben Sie dran.